Ezekiel 36 und 37 wollen wir heute durchnehmen, so Gott will. Der Herr hat ja begonnen, durch den Propheten über Wiederherstellung zu sprechen, und das wird das hauptsächliche Thema sein hier nach dem Fall Jerusalems, die Nachricht vom Fall, wie wir im Kapitel 33 gesehen haben. Und dann hat er ihnen verheißen, dass er der gute Hirte sein wird seines Volkes und sie weiden wird. Und zurückbringen wird, und ja, scheinbar steht nur eines im Weg. Und wir haben hier über Edom gelesen im Kapitel 35, die sich zumindest teilweise Landstriche unter den Nagel gerissen haben, scheinbar, in denen Israel gewohnt hat. Und der Herr hat gesagt, er wird Unheil bringen, Gericht bringen über dieses Gebirge Edom, die Berge Edoms, und jetzt sozusagen als Fortsetzung, aber die andere Seite der Medaille ist, dass der Herr Segen spricht über die Berge Israels, also über das Land Israel. Geht natürlich um die Nation, um Gottes Volk, aber als Bild natürlich.
Das Volk und dann das Land, ja.
Und du, Menschensohn, weissage über die Berge Israels und sprich: Berge Israels, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, Jahwe. Weil der Feind über euch sagt, haha, und die ewigen Höhen, sie sind uns zum Besitz geworden. Also sie haben sich das Land unter den Nagel gerissen. Darum weissage und sprich: So spricht der Herr, Herr. Deshalb, ja deshalb, weil man euch verwüstet und euch nachstellt von allen Seiten her, sodass ihr dem Rest der Nationen zum Besitz geworden und ins Gerede der Zunge und ins Geschwätz der Leute gekommen seid. Darum, ihr Berge Israel, hört das Wort des Herrn, Herrn. Also es lief nicht gut für Israel, sie waren in der Verbannung. Und wenn wir uns das vorstellen, diese Israeliten oder Juden, die um Hesekiel herum waren, waren schon lange Jahre in der Verbannung, und dann kommt die Nachricht, dass Jerusalem zerstört ist. Und wir können uns vorstellen, wie sich da totale Hoffnungslosigkeit breit gemacht hat, dass sie wohl nie wieder
zurückkommen, ja.
Ja, Gottes Volk sein werden vielleicht, oder Gottes Nation sein werden, oder schon gar nicht zurückkommen werden, jemals wieder in ihre Heimat. Und Jerusalem und der Tempel, das hat ja viel, viel mehr bedeutet als jetzt nur Heimat für uns heute. Das war geistliche Heimat, das war Identität, das war Gemeinschaft mit Gott, Sündenvergebung, alles eigentlich. Und in diese Hoffnungslosigkeit hinein spricht der Herr diese Worte der Hoffnung. Bei Gott gibt es nie hoffnungslose Situationen und nie hoffnungslose Fälle, und das ist wunderbar. Darum, ihr Berge Israels, hört das Wort des Herrn, Herrn. So spricht der Herr, Herr, zu den Bergen und zu den Hügeln, zu den Bachrinnen und zu den Tälern, zu den wüst daliegenden Trümmerstätten und zu den verlassenen Städten, die für den Rest der Nationen ringsum zur Plünderung und zum Spott geworden sind. Darum, so spricht der Herr, Herr, wahrlich im Feuer meines Eifers habe ich gegen den Rest der Nationen geredet und gegen Edom insgesamt, die sich mein Land zum Besitz gemacht haben, mit der ganzen Schadenfreude des Herzens, mit Verachtung der Seele um sein Weideland, also Israels Weideland, Judas Weideland konkret, zur Plünderung zu haben. Haben wir letztes Mal gesehen, diese Gerichtsworte gegen Edom. Darum weissage über das Land Israel und sage zu den Bergen und zu den Hügeln, zu den Bachrinnen und zu den Tälern: So spricht der Herr, Herr. Siehe, in meinem Eifer und in meinem Grimm habe ich geredet, weil ihr die Schmach der Nationen getragen habt. Das Gericht, das die Nationen gebracht haben. Darum, so spricht der Herr, Herr, ich habe meine Hand zum Schwur erhoben, wenn die Nationen, die rings um euch her sind, ihre Schmach nicht selbst tragen. Also es fällt auf sie zurück. Ihr aber Berge Israels, ihr werdet für mein Haus Israel eure Zweige treiben und eure Frucht tragen, denn sie sind nahe daran zu kommen. Also bildlich gesprochen, das Land soll wieder zu blühen anfangen, weil das Volk bald zurückkommt. Und das war ja fast ein unglaubliches Wort an die Verbannten in Babylonien. Worte der Hoffnung, aber das hat er auch dem Jeremia gesagt. Ich habe gute Gedanken über euch, Gedanken zum Heil. Eine Zukunft und eine Hoffnung, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen und ich werde euer Geschick wenden. Denn siehe, ich werde zu euch kommen und ich will mich zu euch wenden und ihr werdet bebaut und besät werden. Und ich werde die Menschen auf euch vermehren, das ganze Haus Israel insgesamt und die Städte wieder bewohnt sein und die Trümmerstätten aufgebaut werden. Und ich werde Menschen und Vieh auf euch vermehren und sie werden sich vermehren und fruchtbar sein und ich werde euch bewohnt sein lassen wie in euren früheren Zeiten und werde euch Gutes tun, mehr als in euren Anfängen. Also, das Land soll wieder bewohnt werden, fruchtbar sein für das Volk, das er zurückbringt. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich werde Menschen, mein Volk Israel, auf euch gehen lassen und sie werden dich in Besitz nehmen und du wirst ihnen zum Erbe sein. Und du wirst sie nicht länger kinderlos machen, so spricht der Herr, Herr. Weil sie zu euch sagen, eine Menschenfresserin bist du und hast deine Nation kinderlos gemacht. Also ein Wortbild hier natürlich von dem Land Israel als Raubtier, das seine Bewohner gefressen hat. Darum wirst du nicht mehr Menschen fressen und wirst deine Nation nicht mehr kinderlos machen, spricht der Herr, Herr. Und ich will dich nicht mehr der Schmähung der Nationen, die Schmähung der Nationen hören lassen und das Höhnen der Völker sollst du nicht mehr ertragen müssen. Und du sollst deine Nation nicht mehr kinderlos machen, spricht der Herr, Herr. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, als das Haus Israel noch in seinem Land wohnte, da machten sie es unrein durch ihren Weg und durch ihre Taten, wie die Unreinheit der Absonderung war ihr Weg vor mir. Spricht hier über die Tage der Frauen, die ja unrein, kultisch unrein waren in diesen Zeiten ihrer Tage. Und so wurde das Land Israel, weil ihre Bewohner, die Israeliten, unrein gelebt haben, Böses getan haben. Also er sagt ihnen immer und immer wieder, warum dieses Gericht über sie gekommen ist. Wie er es vorhergesagt hat, wenn sie ihm treu sind, wird er sie segnen und in ihrer Mitte wohnen. Wenn sie ihm untreu sind, dann wird er sie richten und wird sie rausschmeißen aus ihrem Land. Vers 18, da goss ich meinen Grimm über sie aus wegen des Blutes, das sie im Lande vergossen und weil sie es mit ihren Götzen unrein gemacht hatten. Also Götzendienst und Ungerechtigkeit, das waren die zwei Sünden und das ist immer so, wenn wir den falschen Götzen nachlaufen, dann werden wir auch falsch leben und sie haben Blut vergossen. Und ich versprengte sie unter die Nationen und sie wurden in die Länder zerstreut nach ihrem Weg und nach ihren Taten, richtete sie. Sie haben diese falschen Götzen, diese heidnischen Götzen angebetet, haben begonnen so zu leben wie die Heiden. Also sagt Gott, dann kostet mal ein Stück die Heidenländer aus. Nach ihren Taten richtete sie. So kamen sie zu den Nationen, aber wohin sie auch kamen, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das Volk des Herrn sind diese und aus seinem Land haben sie hinausziehen müssen. Also im Denken der damaligen Völker, wenn eine Nation die andere Nation erobert hat, dann war der Gott des erobernden Volkes stärker als der Gott des eroberten Volkes. Also die im Denken, Gott konnte sein Land nicht beschützen.
Da ist noch eine Fußnote zu dem Vers. Das ist ein Ausdruck des Hohnes. Die Welt hat nur Verachtung für solche, die bekennen, Gottes Volk zu sein, aber deren Leben in ihrem Bekenntnis nicht übereinstimmt. Also in dem Fall ist ein Leben.
Ja, für uns heute, wenn wir sagen, ja, wir sind
dieselbe eigentlich. Es
geht wir sind Kirche, wir sind Gemeinde, genau. Aber wir leben wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dann
sind wir nicht glaubwürdig.
Dann
die nur Verachtung.
Sind wir nicht glaubwürdig und viele Kirchen sind heute auch entleert von Gottes Volk.
Das muss man sagen. Und der Satz ist weit entfernt.
Also auf jeden Fall entweihten sie den heiligen Namen, weil die Heiden gesagt haben, okay, unser Gott ist stärker als ihr Gott. Vers 21, da tat es mir leid um meines heiligen Namens, den auch das Haus Israel unter den Nationen weit hatte, wohin sie auch kamen. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Und ich werde meinen Großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Also sie waren wohl auch kein gutes Zeugnis unter ihnen weiter. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor euren Augen als heilig erweise. Ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Also interessant, dass Gott sagt, es ist nicht wegen euch, weil ihr es verdient habt, sondern es ist reine Gnade. Gott handelt um seiner eigenen Herrlichkeit willen, seines eigenen heiligen Namens willen.
Psalm 23, führe auf rechter Straße um meines Namens willen. Das ist ja auch, das ist von David, genau, das Bekenntnis. Also Gottes Ehre geht in erster Linie. Weil wir so gut oder so belohnenswert wären oft.
Und das sehen wir auch im Neuen Testament eigentlich, wenn ich an Epheser 1 denke, dass wir begnadigt wurden, vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Vers 12 auch wieder, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir schon zuvor auf Christus gehofft haben. Die Anzahlung des Heiligen Geistes zum Preise seiner Herrlichkeit. Also unsere Erlösung ist auch zum Preise seiner Herrlichkeit. Klar, Gott liebt uns.
Und genau, erwählt wegen ihm.
Aber er hat uns auch errettet um seines Namens willen. Selbst wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Er kann sich nicht verleugnen. Er ist der, der ist. Und wenn wir sagen, der Lebenszweck von uns Menschen ist, Gott zu verherrlichen, wenn wir fragen, was ist Gottes Lebenszweck, wenn man so fragen kann, wäre wahrscheinlich dieselbe Antwort, Gott zu verherrlichen. Der Vater verherrlicht sich, der Sohn verherrlicht den Vater. Das hat er gebetet im Garten Gethsemane. Ne? Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Vorher schon, ich tue alle Zeit den Willen des Vaters. Zur Ehre des Vaters. Also es ging bei unserer Erlösung nicht nur um uns, schon auch natürlich, aber es ging auch um Gottes Ehre, die wir beschmutzt haben, die Jesus wiederhergestellt hat. Für uns. Recht spannendes Thema. Wir dürfen Mitnutzer sein davon, dass Gott seinen Namen liebt und ehrt. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen.
Das ist ja auch schon wieder ein Wort. 70 nach Christus wurden sie ja dann in alle Länder zerstreut.
Die das alles wiederholt, ja.
Und dann auch diese Sammlung, das eben halt in dem Friedensreich, das ist so eine doppelte Schau wahrscheinlich. Also aus allen Nationen, das war jetzt nur aus der Gefangenschaft von einer Nation erstmal, und dann aber dann späterhin werden sie ja wieder gesammelt werden. Das ist ja diese, was noch eben kommt im Friedensreich, wo sie dann wieder
vorher
zusammen
nach Sichtweise oder eben
also das ist
der Gemeinde im neuen Bund, das
im neuen Bund wieder gesammelt
Nationen wird,
messianische Juden und Nationen und alle zusammen zurückkommen
ins Reich Gottes gesammelt werden, das messianische Zeitalter. Das erinnert uns natürlich auch sehr an Jeremia 31, der neue Bund. Ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Das war diese Zeremonie der Reinigung bei kultischer Unreinheit. Von all euren Unreinheiten und von euren Götzen werde ich euch reinigen. Das hat gegolten sicher für die Rückführung aus der babylonischen Gefangenschaft. Ein Stück weit, wir wissen, dass die Juden zumindest nach außen hin keine Götzendiener mehr waren, nachdem sie zurückgekommen waren. Also Gott hat eine Reinigung bewirkt seines Volkes in der Verbannung. Aber ich glaube, es schaut auch ganz sicher voraus auf den neuen Bund, die Reinigung, die sie in Jesus haben werden. Also er bringt sie zurück in ihr Land und dann irgendwann kommt der Messias und er wird sie reinmachen. Also zum Beispiel Hebräer 10, Vers 22. Dem, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat. Und dann Vers 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt, und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also spricht von dem, was Jesus für uns getan hat. Hebräerbrief, der Schreiber des Hebräerbriefs bezieht sich hier wohl auf diese Stelle in Hesekiel.
Genau, und er kündigt es schon mal an.
Und das erinnert uns jetzt sehr an Jeremia 31, die Verheißung des neuen Bundes. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz, das harte Herz, Gott gegenüber verschlossene Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben, ein weiches Herz. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Er wird das Gesetz auf unser Herz schreiben, unter dem neuen Bund, wenn wir gereinigt sind von Jesus in Gemeinschaft mit Gott, erfüllt durch den Heiligen Geist, dann wollen wir Gottes Willen tun. Also da ist eine Veränderung, da eine Reformation. Geist, natürlich Pfingsten, ich denke, das ist die letztendliche Erfüllung auch von dieser Verheißung, als der Überrest Israels, waren ja alles Juden damals, die erste Gemeinde erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, und dann später wird er noch andere hinzufügen. Also ganz sicher, meiner Meinung nach, eine Vorschau auf das messianische Zeitalter, auf Jesus hin. Teilweise schon eine Vorschau, als sie aus der Verbannung zurückkamen, aber sicher erfüllt in Jesus. Da hat er die Schuld weggenommen. Nicht nur bedeckt, nicht nur zugedeckt unsere Sünden, sondern ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten. erinnert uns an 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Spricht von Jesus hier. Also keiner ist zu weit entfernt, keiner ist zu schmutzig, keiner ist zu weit gegangen, keiner hat zu viel gesündigt, als dass Jesus ihn nicht reinmachen kann. Und das ist unsere Hoffnung. Ein neues Herz, eine Veränderung. 1. Korintherbrief. Wir sind eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. 2. Korintherbrief. Wenn wir ihn betrachten in seinem Wort, werden wir verwandelt durch den Heiligen Geist in sein Bild. Also es sind Verheißungen des neuen Bundes, das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Herzen, der bei unserer Bekehrung Wohnung genommen hat in uns verändert hat. Wir haben ein neues Herz, ein verändertes Herz. Und nur durch Gottes Geist in unserem Innern sind wir fähig, in seinen Ordnungen zu leben. Also völlig unmöglich für einen nicht wiedergeborenen Menschen, einen nicht bekehrten Menschen, Gottes Gesetz zu halten oder den Willen Gottes zu leben, sündenlos zu leben. Völlig unmöglich. Das geht nur durch ein radikales Wirken von Gottes Geist in unserem Herzen. Wenn Jesus selbst sein Gesetz erfüllt durch uns, Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosserbrief, Kapitel 2. Ne? Und das ist der neue Bund. Also sehr parallel hier, was ja auch Jeremia im Kapitel 31 verheißen hat. Da spricht er konkret von dem neuen Bund. Und wir wissen ganz sicher, was der neue Bund ist. Jesus hat gesagt, das ist der neue Bund in meinem Blut beim letzten Abendmahl. Was er für uns getan hat. Und das sind sozusagen hier die Vorteile des neuen Bundes, dieser Erneuerung, eine Veränderung, eine neue Schöpfung, Gottes Geist, der in uns ist, Vergebung, Versöhnung, all diese wunderbaren Dinge. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr werdet mir zum Volk, und ich werde euch zum Gott sein. Und ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten. Und ich werde das Getreide herbeirufen und es vermehren und keine Hungersnot mehr auf euch bringen. Und ich werde die Frucht des Baumes und den Ertrag des Feldes vermehren, damit ihr nicht mehr das Höhnen wegen einer Hungersnot hinnehmen müsst unter den Nationen. Also bis jetzt war es so, aber ab jetzt wird es anders sein. Heißt nicht unbedingt auf ewig anders sein. Wir wissen, wie du gerade erwähnt hast, 70 nach Christus hat sich das Ganze wiederholt. Gottes Gericht über die Generation, die den Messias, der hier verheißen ist, abgelehnt haben, das Gericht, was Gott dargebracht hat. Aber erstmal sagt er, ich werde euch zurückbringen und es wird anders sein. Und ich meine, das Größte ist, ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten. Und es ist wunderbar, wenn wir zu Jesus kommen, dann macht er uns rein, als hätten wir nie gesündigt. Rein, bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Unsere ganze Lebensschuld wird uns nicht mehr zugerechnet. Wie wunderbar das ist. Und ihr werdet an eure bösen Wege denken und an eure Taten, die nicht gut waren, und werdet an euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Also hier haben wir echte Buße, die der Geist Gottes hier wirkt.
Das ist ein Bewusstsein auch.
Und das brauchen wir erst, ne? Das ist Bewusstsein, das Überführtsein durch den Heiligen Geist. Nicht um euretwillen tue ich es, spricht der Herr, Herr, das sollt ihr wissen, sagt er immer wieder. Schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel. Gott ist interessiert an echter Umkehr, an echter Buße. Und es ist Gnade. Nicht wegen euch, sondern trotz euch, wegen mir, sagt der Herr. So spricht der Herr, Herr, an dem Tag, da ich euch von all euren Sünden reinige, da werde ich die Städte bewohnt sein lassen und die Trümmerstätten sollen aufgebaut werden. Und das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es als Einöde daliegt vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Und man wird sagen, dieses Land, da das verwüstet ist, ist wie der Garten Eden geworden. Und die verödeten und verwüsteten und niedergerissenen Städte sind befestigt und bewohnt. Das haben wir bei den anderen Propheten auch schon gehabt. Also messianische Zeitalter im Bild als Garten Eden, das neue Paradies, wenn er da ist. Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wieder Garten Eden geworden und die verödeten und verwüsteten und niedergerissenen Städte sind befestigt und bewohnt. Und die Nationen, die rings um euch her übrig bleiben, werden erkennen, dass ich, der Herr, das Niedergerissene aufbaue, das Verwüstete bepflanze. Ich, der Herr, habe geredet, ich werde es auch tun. Also die Nationen werden erkennen, dass er der Herr ist. Dass er sein Volk wieder zurückbringt, das war was, woran die Israeliten in Babylonien nicht mal gewagt haben zu träumen oder zu denken, aber Gott sei Dank, Epheser 3, Gott ist fähig über unser Bitten, unser Verstehen, mehr als wir uns vorstellen können, hinaus, über die Maßen mehr zu tun, als wir uns nur vorstellen können, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Und Christus ist dieselbe Kraft, mit der Christus aus den Toten auferweckt hat. Also Gott ist fähig und er sagt, ich, der Herr, ich habe geredet, ich werde es auch tun. Und das gilt auch für uns, für jede einzelne Verheißung, die Gott uns gegeben hat in seinem Wort. Ich habe geredet, ich werde es auch tun. Gottes Wort ist gleichzeitig seine Garantie, dass er es tun wird. Also wir können uns festhalten daran und erwarten mit Glauben. So spricht der Herr, Herr, auch noch darin werde ich mich vom Haus Israel bitten lassen, es für sie zu tun. Ich werde sie zahlreich werden lassen an Menschen wie eine Herde, wie Opferschafe, wie die Schafe von Jerusalem zu seinen Festzeiten, so werden die verödeten Städte voller Menschenherden sein und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Also zurückbringen ins Land, sie wieder fruchtbar sein lassen. Wachsen als Nation, das war ja was völlig Unvorstellbares für diese kleine Gruppe an verbannten Juden, mit denen der Hesekiel da zusammengesessen ist, tausende Kilometer entfernt von der Heimat. Und jetzt diese berühmte Vision im Kapitel 37, auch wieder von der Wiederherstellung der
Perspektive in dem Buch Esra, dann die erste Rückkehr war dann unter Zerubabel und der Kyros dann diese Edikt gegeben hat, 538 und dann 538 vor Christus. Und die zweite war dann unter dem Nehemia, erstmal der Esra und dann der Nehemia, also die drei.
Da kam ja später dann die Nehemia.
Noch was und dann nochmal
Mauer wieder aufgebaut. 14
Jahre später. Ja. Das waren die drei Rückführungen. Eigentlich waren es auch drei Wegführungen. Daniel, die erste Gruppe, dann der Ezekiel und zum Schluss ja eben die Zerstörung Jerusalem und dann der Rest in die Verbannung. Mhm. Also dreimal weg und dreimal ein kleiner Überreis hergeführt.
Okay. Ja, und er wird ja auch, werden wir noch sehen, vom Nordreich Israel Menschen dazu bringen und dann Nationen dazu bringen. Ja, also Gott will ja dann nicht weit darüber hinaus wirken. Dann haben wir die nächste Vision von Hesekiel. Die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder inmitten im Tal. Also wahrscheinlich war es eine Vision. Ja. Und diese war voller Gebeine. Und er führte mich ringsumher an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales. Und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Also er sieht hier ein Schlachtfeld im Prinzip, das von der vorher vielleicht gesprochen hat, schon, ich glaube Kapitel 33 oder so, ne, dass sie Gefallenen werden, auf der Fläche des Landes liegen bleiben und nicht begraben werden. Und hier sieht er so ein Schlachtfeld von total verwesten Menschenknochen, die da durcheinander liegen und sie waren sehr vertrocknet. Also waren schon lange tot, eine lange Zeit. Erinnert uns daran, dass Gott fähig ist, das kaputteste, vertrocknetste, toteste wieder zum Leben zu erwecken. Egal wie trocken du dich fühlst oder wie kaputt deine Ehe ist oder wie tot etwas ist, auch eine Gemeinde ist, Gott ist fähig, sie wieder zum Leben zu erwecken. Ist hier ein Bild von der Nation Israel. Und er sprach zu mir: Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Also menschlich gesehen, keine Chance. Aber er gibt eine weise Antwort und ich sagte: Herr, du weißt es. Eine weise Antwort. Wenn du es sagst, du weißt es. Dann sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen: Ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Also er spricht das Wort des Herrn. Wort Gottes ist Leben. Wenn wir das Wort Gottes zu toten Seelen sprechen, bildlich gesprochen, zu toten Menschen sprechen, auch zu toten Gemeinden sprechen. Das ist der Anfang. Das macht lebendig, es überführt. Paulus sagt, das Wort Gottes ist fähig zur Unterweisung, zur Ermahnung, zur Rechtweisung.
Und zur Besserung, genau.
Also Gottes Wort ist fähig, den Menschen Gottes zu allem Guten zuzurüsten, zu allem zu befähigen. Gottes Wort ist lebendig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es trennt zwischen dem, was menschlich ist, und dem, was geistlich ist. Zwischen Geist und Seele offenbart uns das Herz. Wie wird ein Mensch gerettet? Durch Glauben. Und woher kommt der Glaube? Römerbrief.
Gnade, ja.
Durch das Wort Gottes, die Predigt des Wortes Gottes. Also Gottes Wort, besonders das Wort des Evangeliums, gibt Leben. Und das ist das Erste, was er hier tut. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, da entstand ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe, ein Getöse, und die Gebeine rücken zusammen, Gebein an Gebein. Klack, 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 klack. Krasses Bild. Muss ich vorstellen, wie hier tausende, zigtausende Gebeine zusammen rücken und sich wieder zu Skeletten zusammenbauen, also geordnet sich wieder zusammenbauen. Das ist dieses Bild hier. Die Gebeine rücken zusammen, Gebein an Gebein. Vielleicht standen da jetzt lauter Skelette rum in dieser Vision. Und ich sah und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen und Fleisch wuchs und Haut zog sich über sie von oben darüber. Also so eine schrittweise Wiederherstellung von innen nach außen, könnten wir sagen. Das ist ein Prozess. Wenn wir das Wort Gottes predigen, es geht nicht von heute auf morgen. Die Menschen verändern sich nicht von heute auf morgen oder so oft, so schnell, wie wir es gerne hätten. Aber Gottes Wort ist machtvoll. Schön langsam werden diese Gerippe, diese toten Dinge wieder zusammengebaut und Sehnen und Fleisch und es war noch kein Odem in ihnen, aber das ist das Nächste. Ja.
Da habe ich mal so ein Skelett mitgebracht, beziehungsweise so verschiedene Bauteile vom Skelett, da habe ich die Predigt mal darüber, wie es dann zusammenfügt, das Wort Gottes und den Geist Gottes. Und dann wird das, ja, das wird ja eigentlich verstoffwechselt. Durch den Geist Gottes, das Wort Gottes, es gibt dann das Leben, oder es gibt dann quasi ja, zu die Früchte entstehen, also gibt neues Leben, gibt das Leben aus Gott, und das zusammenkommt, also das, eben das Wort und der Geist, das muss zusammengeführt werden. Also so ohne das geht es nicht. Genau. Beides muss, damit neues Leben hervorkommt, damit das Leben aus Gott und die Früchte des Geistes sichtbar werden, also im Leben, neues Leben entsteht.
Genau, das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes.
Da war so ein Hand, Elle und Knochen und so ein Schädel, so auf dem so Tisch liegen, aber da so irgendwie so das gezeigt, wie das, also so ein Skelett hast und dann wird es ja zusammengefügt.
Ja. Und es braucht beides, es braucht das Wort und den Geist. Genau. Ne? Wenn wir jetzt auf Gemeindeebene sprechen könnten, ja. Es gibt ja diejenigen, die nur Wort und Heiliger Geist ist nichts mehr für heute.
Ja, ja,
das kann sehr tot sein und sehr trocken sein, also ja. Rein intellektuell Wort. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es die, die auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen und wo nur Geist und Erfahrung und kein Wort. Nee, es ist beides. Das ist eine Killer-Kombination, wenn beides zusammen ist. Aber hier das Wort Gottes und die Offenheit für das Wirken des Geistes. Und es war noch kein Odem in ihnen, kein Atem oder Geist, eben Ruach im Hebräischen, kann beides bedeuten. So wie Gott den ersten Menschen seinen Atem eingehaucht hat und er wurde eine lebendige Seele. Genauso haben wir hier das Wirken von Geist, Gottes Geist. Er vollbringt es, er macht lebendig. Jesus hat gesagt, die Worte, die ich zu euch spreche, sie sind Geist. Und Apostelgeschichte 1, Vers 9 zum Beispiel, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist aufkommt, da kommt die Kraft her. Im Wort Gottes die Unterweisung und die Klarheit, die Unterscheidung. Wir haben operiert, aber dann dieses Leben und diese Kraft, das neue Leben zu leben, das kommt aus der Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Diese Veränderung von innen her. Sprich zu dem Odem, so spricht der Herr, Herr, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Vier Winde, Offenbarung bezieht sich darauf auch. Also wir haben jetzt wiederhergestellte Leichen, könnten wir sagen, wo alles wieder dran ist, alle Knochen am richtigen Platz, Sehnen, Fleisch, aber sie sind noch tot. Und jetzt hauche diesen Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Dabei sagte ich, wie er mir befohlen hatte, und der Odem kam in sie und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen. Ein sehr, sehr großes Heer.
Das habe ich dann so, unser Gebet ist das Anhauchen der Getöteten eigentlich. Wenn wir beten, dann geschieht ja auch irgendwo was. Und dann kommt es irgendwo quasi, ja, kann zum Leben kommen. Also wenn die Gebeine
zusammenkommen. Ja, er spricht zu dem Geist, er spricht zu dem Odem, das ist Gebet, könnten wir sagen. Ja,
so in der Art und Weise. Wir sind auch, ja, wir sollen ja auch, wenn wir es übertragen, wir tun ja auch was aktiv als wiedergeborene Menschen, damit mehr wiedergeborene Menschen kommen. Ja, genau.
Genau, und sie wurden lebendig und standen auf ihren Füßen wie ein sehr großes Heer. Also, wow, dieses Heer, was hier tot war, ist wieder aufgestanden, es steht wieder. Das erinnert mich dran natürlich, dass wir Soldaten Gottes sind. Also wenn er uns rettet, wenn er uns belebt, dann ist es nicht so als Selbstzweck, sondern
nicht im Urlaub,
sondern als seine Diener, als seine Soldaten, und sie stehen. Das erinnert mich an Epheser 6, die Waffenrüstung Gottes steht in der Kraft des Herrn, in seiner Macht. Also er will uns gebrauchen. Also eine Stelle, die uns unheimlich viel Hoffnung geben sollte, wenn wir die Geschichte Israels ansehen, wenn Gott dieses zerstreute, weggeführte Volk wiederbeleben kann, dann kann er das mit jedem Einzelnen von uns machen, mit jeder Ehe, mit jedem Hauskreis, mit jeder Familie.
Hauke diese
alles, was tot ist oder trocken ist oder
belebt nach seinem Wort und nach seinem Geist. Ja.
Also das ist die Anwendung für uns, wenn dein Herz trocken ist, wenn irgendwas tot ist, dann gib es ihm und lass sein Wort in deinem Leben sprechen und seinen Geist wirken. Bete für deine Ehe, bete für deine Kollegen, für alles, was tot ist, für deine Kinder. Und der Herr kann so viel mehr tun, als wir je erträumen können.
Ja, unsere Frauen noch besser verstehen oft, wie sie es meinen. Ist ja auch, da lernst du ja nie aus.
Das werden wir natürlich nie verstehen, gell? Da brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes, ganz sicher.
Ganz komplex.
Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Also hier ist die Auslegung, was hier gemeint ist. Sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. So haben sich diese Verbannten in Babylonien gefühlt, unter denen der Hesekiel saß. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr. Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch in das Land Israel. Also dasselbe Aussage mit ein bisschen einem anderen Bild. Jetzt sind sie in Gräbern. Die Gräber sind die Nationen, in die sie verschleppt worden waren, diese anderen Länder. Ich lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Grüften, aus euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr geredet und es getan habe, spricht der Herr. Das ist eine ganz, ganz wunderbare Verheißung der Wiederherstellung. Und noch besser als vorher. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, gerettet durch den Messias. Was für ein wunderbares Bild, was für ein wunderbares Versprechen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Und du, Menschensohn, nimm dir ein Stück Holz und schreibe darauf für Juda und die Söhne Israel, seine Gefährten. Und nimm noch ein anderes Stück Holz und schreibe darauf für Josef, das Holz Ephraims und das ganze Haus Israel, seine Gefährten. Also Juda, das Südreich, Israel, Ephraim war der stärkste Stamm im Nordreich. Oft wurde einfach der Name Ephraims als Synonym für Israel, das Nordreich, gebraucht. Also wir haben das Südreich und das Nordreich in diesem Bild von den Holzstücken. Und Vers 17, füge sie zusammen, eins zum anderen, zu einem Holz, sodass sie eins werden in deiner Hand. Und wenn die Söhne deines Volkes zu dir sagen, willst du uns nicht mitteilen, was dir dies bedeutet, so rede zu ihnen, so spricht der Herr. Herr, siehe, ich nehme das Holz Josefs, das in der Hand Ephraims ist, und die Stämme Israels, seine Gefährten, und ich lege es auf das Holz Judas und mache sie zu einem Holz, sodass sie eins werden in meiner Hand. Und die Hölzer, auf die du geschrieben hast, sollen in deiner Hand sein vor ihren Augen. So spricht der Herr: Siehe, ich nehme die Söhne Israel aus den Nationen heraus, wohin sie gezogen sind, und ich sammle sie von allen Seiten und bringe sie in ihr Land. Und ich mache sie zu einer Nation im Land auf den Bergen Israels, und ein einziger König wird für sie alle zum König sein, der Messias Jesus. Und sie sollen nicht mehr zu zwei Nationen werden und sollen sich künftig nicht mehr in zwei Königreiche teilen. Also er wird sie eins machen in seiner Hand. Ich mag das. Jesu Wille, Gottes Wille ist Einheit für uns, auch für den Leib Christi. Und wenn wir in seiner Hand sind, dann macht er uns eins. Also Gott tut hier was oder verheißt hier was viel, viel Größeres und Wunderbares, als nur jetzt diese paar Versprengten zurückzubringen in ihr Land. Er sagt, ich werde auch das Nordreich Israel zurückbringen, die schon 150 Jahre zuvor verschleppt wurden in andere Länder, und ich werde sie zurückbringen und ich werde sie wieder zu einer Nation machen, in meiner Hand zu einem Volk Gottes und ein einziger König wird für sie zum König sein. Haben wir letztes Mal auch gesehen, der eine Hirte, David, der König, ein Bild für den Messias. Und sie werden sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und mit ihren Scheusalen und mit all ihren Vergehen. Und ich werde sie retten aus all ihren Treulosigkeiten, mit denen sie gesündigt haben. Und ich werde sie reinigen. Und sie werden zu mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Also hier haben wir wieder diese Reinigung. Ich glaube, dass es letztlich über Jesus spricht in dem neuen Bund. Also hier die erste Gemeinde, die jüdische Gemeinde, die eins gemacht wurden in ihm. Und mein Knecht David wird König über sie sein. Die meisten Ausleger glauben, es spricht hier von Jesus, dem Sohn Davids. So wird es im Neuen Testament auch erwähnt. Manche glauben, dass David persönlich wieder erweckt wird und in irgendeinem zukünftigen Reich mit Jesus regieren wird. Aber die meisten Ausleger sehen hier eigentlich Jesus selbst. Wie er auch gesagt hat, er wird sein Volk weiden. Also Gott selbst wird sein Volk weiden. Im Kapitel 34. Und sie werden in meinen Rechtsbestimmungen leben und meine Ordnungen bewahren und sie tun. Und sie werden in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Und sie werden darin wohnen, sie und ihre Kinder und ihre Kindeskinder bis in Ewigkeit. Und mein Knecht David wird der Fürst sein für ewig. Also Jesus, dieses Reich Gottes, das Daniel sehen wird in dieser Vision, das der Stein, der ins Rollen kommt und alle anderen menschlichen, irdischen Reiche platt macht.
Das Reich dann.
Das Reich unter dem
Auferstehung David
Messias
mit dabei und wahrscheinlich dann auch irgendwie ein Fürst in diesem Friedensreich.
Genau. Mein Knecht David wird ihr Fürst sein für ewig. Also. Jesus wird ewig über uns herrschen und ich schließe mit ihnen einen Bund des Friedens. Ein ewiger Bund wird es mit ihnen sein. Und ich gebe ihnen und lasse sie zahlreich werden und setze mein Heiligtum in ihre Mitte für ewig. Und meine Wohnung wird über ihnen sein. Kapitel 40 bis 48 wird noch mehr über dieses Heiligtum geschrieben werden. Letztendlich wissen wir, dass Jesus selbst unser Heiligtum ist, unser Mittler zwischen Menschen und Gott. Und meine Wohnung wird über ihnen sein. Und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum für ewig in ihrer Mitte ist. Und ich denke da auch an Epheser 2. Wo er sagt, er kam und hat Frieden verkündigt. Also dieser neue Bund wird ein Bund des Friedens sein. Nicht nur der Reinigung, auch des Friedens.
Nationen und messianische Juden zusammen die Gemeinde bilden.
Dann liest man von was Ähnlichem. Er hat die Umzäunung der Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei Frieden stiftet in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Spricht jetzt nicht von Israel und Juda, sondern er spricht von den Israel und Juda zusammen, also dem Israel und dann insgesamt und den Heiden
jetzt auch
noch dazu. Also im Reich Gottes, in der Gemeinde, die Judenchristen und die Heidenchristen zusammen zu einem neuen Menschen, zu einem Leib, Frieden stiften in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündet euch, den Fernern, den Nationen, den Heiden und Frieden den Nahen, den Juden. Und durch ihn haben wir durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, schreibt er den Heidenchristen, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst Eckstein ist. Und in ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, seiner Gemeinde. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist, bewohnt durch den Heiligen Geist.
Zusammengefügt und es ist dann, dass wir jetzt als Leib Christi ein Leib sind, mit zusammengefügt durch Jesus. Das ist ja die, ja, wir haben da auch Zugang, wir sind nicht mehr jetzt Gäste und Fremdlinge, sondern genau.
Also eins in ihm.
Mitbürger der Heiligen.
Ein ewiger Bund des Friedens. Reinigung, Einheit, ja. Das ist, was Gott wirken will. Heil, Heilung, Einheit, Wiederherstellung. Und das kann jeder von uns persönlich machen jetzt und den Herrn fragen, wo ist denn der Punkt in meinem Leben, wo du gerade wiederherstellen willst? Wo sind denn da trockene Gebeine oder irgendwas, was unordentlich noch herumliegt? Herr, und es ihm hinlegen, unser Herz vor seinem Wort ausbreiten, seinem Geist hingeben, dass er uns füllen kann, dass er wieder herstellen kann und erneuern kann. Ich glaube, das ist sein Plan. Und auch als Leib Christi, wo sind wir zerstritten mit anderen vielleicht oder haben nicht Einheit? Und zu erkennen, Gott will Einheit werden in unseren Ehen, in unserer Gemeinde, auch mit den Geschwistern, allen, die in Christus sind, weltweit, zu seiner Ehre.
Was für ein Sein. Ja. Daran werden sie erkennen, genau, dass ihr meine Jünger seid.
Ja, wie lieblich ist es, wenn Brüder in Einheit zusammen wohnen. Dorthin hat Gott seinen Segen verheißen.
Fängt dabei uns an, ja, wir sollen Medizin austeilen zur Heilung, zur Einheit. Das ist so. Dass wir da uns nicht als Konkurrenten sehen, sondern
genau. Ja, wir sind seine Soldaten, wir sind seine Werkzeuge zu seinem Frieden. Wow, was für eine wunderbare, große Verheißung der Herr gegeben hat. Vater, vielen Dank, dass du so bist und dass du dich nicht verändert hast, dass du heute noch dasselbe bist wie vor 2000 Jahren und noch viel mehr. Herr, dass wir das sehen können, deine Treue in deinem Wirken mit deinem Volk im Alten Testament. Herr, dass es wirklich passiert ist, dass sie zurückgekommen sind aus dieser Gefangenschaft. Und dass alles eingetroffen ist, ja, was wir gelesen haben. Der neue Bund, das Ausgießen deines Geistes, diese Erneuerung, diese Wiederherstellung, diese Einheit, den Frieden, den du gebracht hast zwischen den Menschen, die sich deinem Geist öffnen. Danke, Herr, dass wir teilhaben dürfen von diesem Friedensreich, ja. Das, wo du herrschst, dass der Frieden kommt und Heil kommt und Erneuerung kommt und Auferstehung. Wir sind mit dir auferstanden zu neuem Leben, Herr. Und wir wissen, dass das ultimativ dein Wille ist und dein Plan ist und in Ewigkeit, in ein paar Jahren für uns persönlich schon so sein wird. Aber Herr, wir wollen auch jetzt schon beten, dass dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wir wissen, Herr, wir sind noch immer alle krank und auf dem Weg der Heilung und der Wiederherstellung. Ich bitte dich, wirke in unseren Herzen. Gib uns Herzen nach dir, Herr, voll des Geistes, Herr, mit ganzem Herzen. Dass wir dich lieben aus ganzer Kraft, mit ganzem Willen, mit ganzer Seele, mit allem, was wir sind und allem, was wir haben und unseren Nächsten lieben wie uns selbst, Herr. Dass du uns als Gemeinde eins machst, Herr, und heil machst. Dass du die Ehen, die ja durchgerüttet sind, vielleicht vertrocknet sind, Vater, in unserer Gemeinde, dass du sie neu belebst und dass du zu ihnen sprichst, Herr, und Erneuerung schenkst, Herr. Und wir haben das schon erlebt und beobachten dürfen. Und wir wissen, alles ist für dich möglich, Vater. Stärke unser Glauben, dass wir dir vertrauen, Herr. Dass wir auch rausgehen und Werkzeuge deines Friedens und deines Heils werden, Herr. Dass wir dein Evangelium mit Freimut verkündigen. Denn es stimmt, Herr, dass du dein Wort erfüllen wirst, 100%. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Darauf können wir uns 100% verlassen. Und so legen wir uns dir hin, Herr. Wirke du in unserem Leben, Herr. Wirke du in deinem Volk heute, in deiner Gemeinde, Herr. Juden und Heiden zusammen, eins in Christus. Wirke in uns zu deiner Herrlichkeit und zu unserem Heil, Vater. Dass die Welt sieht, dass du der Herr bist. Und dass sie auch zu dir kommen und dich anbeten, gemeinsam mit uns. Lass es unsere Leidenschaft sein, Vater. Wir lieben dich, wir danken